Lebensversicherung. Lebensversicherung ist interessanterweise in meiner Jugend, in meinen jungen Jahren, ein Thema gewesen, wo man darüber diskutiert hat. Wir jungen Leute, man hat gesagt, man braucht eine Lebensversicherung. Vermutlich haben hier Versicherungsagenten noch mehr Echo gefunden. Auf jeden Fall habe ich mich damit beschäftigt und ich habe ja kein Geld gehabt. Also habe ich die günstigste Variante angeschaut. Eine reine Lebensversicherung und Invalidität ohne Rückerstattung. Ich habe dann die abgeschlossen, aber eine kurze Zeit später schon wieder gekündigt. Weil ich nämlich gemerkt habe, also eine Lebensversicherung ist eigentlich nichts Anmächerliches. Weil die zahlt ja nur, wenn ich stirb. Und dann habe ich nichts mehr davon. Oder wenn ich invalid werde. Also es muss zuerst etwas Schlimmes passieren, bevor die anfängt zu zahlen oder anfängt zu wirken. Und dann ist es auch kein Genuss. Heute reden wir über eine Lebensversicherung, wo ich in jedem Fall 100% profitiere davon. Vor und nach dem Tod. Auf der ganzen Welt beschäftigen sich ja Menschen mit der Frage nach Gott, auch nach einem Weiterleben nach dem Tod. Eine Antwort, wo alle Religionen auf der ganzen Welt geben, sind Opfer. Ich lese euch da einen Text. Jeder Priester, Hebräer 10, Vers 11, jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Es geht in dem ganzen Bibelabschnitt um Opfer. Und es geht darum, dass die Opfer sollen beitragen, dass meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt. Opfer gibt es in allen Religionen dieser Welt. Opfer nehmen eine Mittlerrolle ein zwischen Gott oder der jeweiligen Gottheit und am Mensch. Und geopfert werden. Geopfert werden lebendige Opfer, Geldopfer, Speisopfer, Getränkeopfer. Verzichtsopfer. Wir möchten gerade mal ein paar von diesen Opfern anschauen. Bei den Maya in Peru und anderen südamerikanischen Ländern sind sogar Menschen geopfert worden. Man sagt, dass es immer noch gemacht werde. Hinduismus und Buddhismus kennen wir die unglaubliche Farbenpracht, wenn es um ihre Opfer geht. Opfergaben für Götter. Speisopfer für Geister, Geisterhäuser in Thailand, dann Geldopfer, nicht nur jetzt da in Asien, sondern auch bei uns, oder das berühmte Fastenopfer im Islam, oder das Opferfest, das berühmte Opferfest im Islam, wo ein Schaf geschlachtet wird, Opferkerze. Das Messopfer, das Erntedankopfer, im Blick auf Opfer lesen wir jetzt im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10, Vers 1, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört? Wenn die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden, vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken oder von irgendeinem welcher Opfer Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir geschaffen, Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da wird ja vom Opfer geredet im Zusammenhang mit der Stiftshütte. im alten Israel, in der Wüste, wo die Opfer angefangen haben, wo Gott verordnet hat, später im Tempel von Jerusalem. Die Opfer haben ja immer wieder müssen gebracht werden. Das ist ein ganz kompliziertes Opfergesetz, Opferritual, weil das Problem der Sünde durch die Opfer nicht grundsätzlich gelöst werden konnte. Das zeigt sich auch in den Religionen dieser Welt. Das grosse Handicap der Religionen ist, dass die Opfer nicht aufhören. Es hört nicht auf, weil alle Opfer in diesen Religionen, genauso wie alle Versicherungsleistungen dieser Welt, nicht langen im Blick auf das ewige Leben. Opfer müssen immer wieder gebracht werden. Und es bleibt so ein verhängnisvolles Gefühl, ungenügend. Es langt nicht ganz. Das sitzt uns in der Knochen. Menschen auf der ganzen Welt versuchen ihre Ungewissheit, das letzte Gefühl von der Ungewissheit, mit Opfer zu stillen. Ich glaube, da kennen wir alle, es gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn man etwas Gutes tun kann oder etwas Gutes opfern kann. Aber was wir auch immer tun, es wird uns durch das Opfer keine bleibende Gewissheit geschenkt. Hebräer 10, das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Und Vers 11, jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst, bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Aber das ist mit dem Grund, dass wir heute uns sehen, wir wissen, dass es nicht so bleiben muss. Die Opfer im Alten Testament sind nur ein Wegweiser gewesen, ein Hinweis auf das vollkommene neue Opfer, abschließende Opfer im Neuen Testament. Und Jesus redet in dem Text, Hebräer 10, genau von dem Opfer. Hebräer Kapitel 10, Vers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Also da redet Jesus von sich. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nichts, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, Jesus, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt der Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Also das Opfer wird aufgehoben durch das neue Opfer. Jesus hat in seinem Leben nur ein Ziel verfolgt, den Willen von Gott zu tun, nach Gottes Willen zu leben, vollkommen, eben nicht viel Richtiges zu tun, sondern das Richtige zu tun. Am eindrücklichsten wird das im Johannesevangelium bezeugt. Dort sagt nämlich Jesus in Johannes Kapitel 5, Vers 19, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser, der Vater, tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und in Kapitel 6, Vers 38, ich bin vom Himmel gekommen, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und der Wille von Gott ist ja, dass jeder Mensch gerettet wird. Dass jedem geholfen wird, dass er die Wahrheit erkennt. Gott will, dass alle Menschen, jetzt kann man es mit der Versicherung vergleichen, dass jeder Mensch in Genuss von einer hundertprozentigen Lebensversicherung kommt. Und die Versicherung ist am Kreuz abgeschlossen worden. Dort hat Jesus das 100% ausgesprochen. Es ist vollbracht. Einmalig, vollkommen, abschließend. Und für das hat Jesus sein Blut, sein Leben investiert. Und er hat seine Gegner gefragt, könnt ihr mir eine Sünde nachweisen? Vollkommen. Es gibt nur einen Priester auf dieser Welt, der kein Opfer mehr bringen muss. Hebräer 10, 11. Jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Vers 12. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Himmelfahrt. Jesus sitzt an der Seite von seinem Vater. Was macht er dort? Was macht er dort? Er wartet. Heißt nämlich wörtlich. Vers 13. Er, Jesus, wartet, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Das ist nicht gerade viel. Warten. Aber auf was wartet er? Kürzlich habe ich gelesen, dass sich Europa schleichend auf einen Weltkrieg zubewegt. Wir leben in dramatischen Zeiten. Wir spüren da, dass unter Umständen Veränderungen kommen, die wir so noch nie, oder viele von uns, die meisten von uns, noch nicht erlebt haben. Christen, die auf Jesus vertrauen, haben nicht nur eine 100%ige Lebensversicherung. Sie leben auch in der Gewissheit, dass alle Worte, alle Verheißungen von Jesus werden in Erfüllung gehen. Auch seine Worte über die Zeichen von seiner Wiederkunft. Und man kann sagen, wenn alles zerbricht, dann kommt der Tag näher. Jesus wartet auf der rechten Seite von Gott, von seinem Vater, auf den Zeitpunkt. Er selber kennt ja den Zeitpunkt auch nicht. Darum wartet er. Er wartet auf den Augenblick, wo der Vater ihn als Herr und König über einen ganzen Kosmos bestätigen wird. Dann wird die Verheißung in Erfüllung gehen, dass alle Finde, alle Menschen, alle Mächte ihre Knie werden beugen vor Jesus. Da muss man sich ja immer wieder vorstellen. Jetzt in dem Mächteringen, wo wieder stattfindet. Da werden alle ihre Knie beugen vor Jesus. Es wird keine Diskussion mehr geben über Krieg und Frieden. Es wird keine Verhandlungen mehr geben. Es wird nichts mehr geben. Es wird nur noch das Bekenntnis geben, du bist Herr. Du bist Herr. Du allein bist es. Er wartet. Und das Zweite ist, glaube ich, schon angesprochen worden, er vermittelt. Wir hören davon eindrücklich im Römerbrief. Und es macht deutlich, wie hundertprozentig das unsere Lebensversicherung ist im Glauben an Jesus. Römer 8, 31. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wow, immer, dass sie gemacht haben. Wer will beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Und jetzt kommt's. Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, viel mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Solange er wartet, vertritt er uns. Und wenn er nicht mehr wartet, ist er da. Nichts, niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, er sitzt zur Rechten Gottes, steht für seine Kinder ein beim Allerhöchsten. Er bürgt für uns mit seinem Namen. Eine größere Gewissheit und Sicherheit gibt es auf dieser Welt nicht. Es geht noch viel tiefer, noch viel weiter, die Zusage. Durch Jesus sind wir vollkommen heilig. Hebräer 10,10, nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal. Abschließend. Durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Vers 14, denn mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Das muss man sich einmal auf der Zunge vergehen lassen. Vollkommen, vollendet, geheiligt. Heiligung ist kein Werk, kein Tun, keine Anstrengung von unserer Seite. Wir sind geheiligt, wir sind vollendet durch sein Opfer. Er ist unsere Heiligung, er ist unsere Vollendung. Kennt sicher auch das Wort. 1. Korinther 1,30. Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Sind da nicht 100%? Die 100% Garantie fordert uns aus im Vertrauen. Unsere Aufgabe ist es, in dem Stand, in ihm zu bleiben. Hebräer 10,8 habe ich schon gelesen. Zuerst hat er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht. Was Gott an uns gefällt, ist nicht, was Jesus für uns tun hat, ist der Glaube für da, was Jesus tun hat für uns. Gott will nicht unsere religiösen Handlungen. Gott will nicht unsere religiösen Traditionen. Gott will nicht unsere Opfer. Er will die Gabe von unserem Leben, an den Hirte von unserer Seele, Jesus Christus. Und Johannes schreibt uns, dass wir Gottes Kind sind. Wir haben es auch gesungen im Lobpreis. Und weil wir Kind sind von Jesus, werden wir mal Jesus sehen. Und Johannes schreibt im ersten Brief, Johannes Kapitel 3, wir wissen nicht, wie es sein wird. Aber wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein. Ich werde Jesus auf Augenhöhe begegnen. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern wegen der 100% Garantie von seinem Opfer. Es ist noch nicht fertig, 1. Johannes 3, 1 bis 3. Es heisst nämlich dann, etwas von der täglichen Dusche. In dem Augenblick, wo wir Jesus Auge für Auge gegenüberstehen, werden wir wie Jesus sein. Aber was wir brauchen auf dem Weg, ist die geistliche Dusche. Das heisst, ein jeder, der eine solche Hoffnung hat, reinigt sich, wie auch jener, wie auch Jesus rein ist. Da ist das Niveau von der täglichen Dusche. Das erinnert mich an meinen alten Beruf, wo ich immer gelitten habe unter den dreckigen Fingernägeln. Automechaniker. Und ich habe jede Pause und jeden Mittag und jeden Abend versucht, alle Dreck unter den Finger wegzubringen. Unter den Fingernägeln. Er reinigt sich, wie jener rein ist. Das Blut von Jesus reinigt uns von aller Sünde und wenn es trotzdem passiert, brauchen wir die geistliche Dusche, genauso wie wir jeden Tag wieder eine körperliche Dusche brauchen. Wir brauchen die geistliche Dusche für unser Herz, für unsere Gedanken, für alles, was nach Gottes Wille gelaufen ist im Laufe eines Tages. Ich habe euch gesagt, je grösser die Erwartungen sind an mich, umso grösser werden die Enttäuschungen sein. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich habe Abgründe in mir. Aber ich bin ein Kind Gottes. Und ich kenne die geistliche Dusche. Jesus sagte seinen Jüngern, ein jeder, der eine solche Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, das haben wir schon gesehen. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Opfer am Kreuz ist vollkommen, da fehlt nichts. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus leben, sind wir vollkommen. Aber wir wissen alle, wie schnell dass das geht, wie schnell dass wir aus dieser einzigartigen Berufung wieder rausfallen, wieder einen Schritt auf die falsche Seite machen, stolpern. Dann bleibt nur eins, so schnell wie möglich wieder in die Nähe vom guten Hirten. Kürzlich hat eine gute Bekannte von uns, ein befreundetes Paar in Martalen, sie hat eine Tasse gemalt. Und zwar hat sie auf dieser Tasse gemalt, wie die Sonne von Jesus sie anstrahlt. Und der Äpfel, der verhängnisvolle Äpfel ist im Rücken von ihr. Also sie hat gemerkt, wenn sie, solange sie im Licht steht, hat sie eine relativ gute Imprägnierung gegenüber der Sünde. Aber wenn sie sich umdrüllt, da ist es die andere Seite. Und sich verführen lässt, wie die Eva und so weiter, all die Geschichten, die wir alle kennen. Denn eben, wir schauen nicht mehr ins Licht. Wir lassen uns anziehen vom Reiz der Sünde. Aber wisst ihr was? Ich habe ihr dann gesagt, aber etwas Gutes hat es. Siehst du Strahlen? Wo sind die Strahlen, wenn du in die falsche Richtung schaust? Und sagt, ja, im Rücken, sage ich, ja, und spürst du so eine Strahlen im Rücken? Ja, klar spüre ich die, es ist warm. Also es ist eine unglaubliche Erinnerung, wieder umzukehren. Einfach umdrillen. Einfach bekennen. Paulus schreibt an einer Stelle, dass wir noch nicht vollkommen sind, aber wie Wettläufer konzentriert auf das Ziel zulaufen. Der Siegespreis im Himmel. Der Paulus weiß natürlich, dass er ihn erlöst hat. Der Paulus hat ja geschrieben, dass er vollkommen gemacht ist. Aber er weiß, er ist noch nicht am Ziel. Er ist noch am Laufen. Er muss in Bewegung bleiben. Sonst schläft sie. Wir können an vielen Stellen in der Bibel werden wir ermutigen zum Wachen und Betten. Und es gibt nichts, was kostbarer sein könnte als der Siegespreis. Der Preis, der im Himmel für uns parat ist, auch wenn der manchmal weit weg ist und wenn wir ihn nicht mehr vor Augen haben. Es tut gut, sich wieder daran zu erinnern. Es heisst, Petrus schreibt, wenn es so weit ist, werdet ihr euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Da wird kein einziger mehr sitzen bleiben da drinnen. Werden alle aufstehen. Und dann werden vielleicht sogar die einzelnen Bewegungen machen, die sie nie würden machen vor der Gemeinde. Wenn sie sich würden schämen. Alles vergessen. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Und zwar herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Eure Rettung für alle Ewigkeit. Kein menschliches Opfer, keine religiöse Handlung kann uns die Gewissheit und Sicherheit schenken. Es gibt nur ein Fundament, es gibt nur eine hundertprozentige Versicherung für die Ewigkeit und die lautet ganz schlicht und einfach Glaub. Glaub an Jesus. Glaub an Jesus. Paulus schreibt uns, dass alles, was nicht auf dem Fundament aufbauen wird, alles, was nicht im Vertrauen auf den guten Hirte gemacht wird, alle religiösen Leistungen, die erbracht werden, alles gute Handeln, das unabhängig von ihm gemacht wird, wird alles verbrennen. Wird kein Bestand haben. Taugt nicht für den Himmel, weil es immer durchsetzt ist. Manche meinen ja, wenn sie dann einmal am Tor vom Himmel angekommen sind, dort wartet der Petrus und dann werden sie ihm so ein paar Sachen sagen, was sie alles gut gemacht in ihrem Leben. Und dann wird er ein Auge zudrücken und die Tür wird aufgehen. Ist natürlich ein blödes Märchen. an der Tür vom Himmel wartet, nicht der Petrus. Da wird nur eine Frage gestellt worden. Hast du die Versicherung abgeschlossen? Es ist vollbracht. Bist du darauf eingegangen? Der Heilige, die Garantie stützt sich auf das Opfer von Jesus am Kreuz und der Heilige Geist bezeugt uns das einmalige Geschenk. Noch ein letzter Gedanke im Zusammenhang mit dem Text, für immer vergessen, versenkt. Hebräer Kapitel 10, Vers 15, das bezeugt uns, aber der Heilige Geist, den nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. In ihren Sinn will ich es schreiben und ihrer Sünde und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Wenn wir einen Versicherungsvertrag abschließen, können wir in den meisten Fällen immer noch ausdruckt Versicherungsleistungen über. Die sind unheimlich lang. Und dann gilt es vor allem herauszufinden, wer nicht versichert ist. Gott gibt uns kein Papier in die Hand, aber er schließt einen Bund mit mir und er schreibt den Vertrag, das Gesetz, in mein Herz hinein. Sein Wille in mein Herz. Wer Jesus vertraut, bei dem passiert ja etwas, was er nicht hätte können machen. Er kommt ein neues Gewissen über. Sein Denken und Fühlen fängt sich an zu verändern. Wir fangen an zu realisieren, was ein Jünger von Jesus ist. Wir kommen ein neues Bewusstsein über für alles, was Gott geschaffen hat. Viele kommen eine völlig neue Sicht über für die Schöpfung. Ein Bewusstsein für die Sünde. Unser Gewissen fängt an, auf Sachen zu reagieren, wo es vorher nicht reagiert hat oder anders. Aber das absolut Schönste an dem göttlichen Vertrag, an dem Bund, ist die Vergebung der Sünde. Vers 17. Genau. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Ich habe das auch unzählige Mal an mir selber erlebt. Aber auch mit Menschen zusammen, die ihre Sünde ausgesprochen haben und bekennt haben. Vor Gott und vor Menschen. Dann heißt es ganz schlicht, Gott will nicht mehr daran denken. Gott versenkt unsere Sünde am tiefsten Stell vom Meer. Gott wäscht unser Gewissen blüterein weiss. Weiss. Wenn eure Sünde blutrot ist, wenn sogar ein Mord passiert ist, wie beim David, ein Ehebruch, er vergibt und krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Vergebung ist total endgültig. Gott, der lebendige Gott, vergisst. Noch nicht lange habe ich den Peter besucht, in der Welschen Schweiz. Ein Ehepaar. Ganz tief im Glauben verankert. Und sind zusammengesessen und dann hat der Peter etwas von seiner Lebensgeschichte erzählt. Unter anderem auch von seiner Scheidung. Und dann sagt er, weißt, plötzlich in dieser Geschichte, wo Gott so viel Wunder tun hat, sagt er, nur etwas kann ich nicht. Ich kann meiner geschiedenen Frau nicht vergeben. Sie hat jahrzehntelang dafür gesorgt, dass ich meine Kinder nicht mehr gesehen habe. Und wir sind so geschockt gewesen im Moment, einerseits mit Verständnis, andererseits so lange im Glauben, und das hat er nicht geschafft. Wir sind nicht fähig gewesen, um darauf zu reagieren an dem Abend. Aber zwei Tage später haben wir ein Mail geschickt und anderem gesagt, wie beeindruckt uns seine Lebensgeschichte hat. Aber ob er denn wirklich, und da ist mir dann so rausgerutscht, der Satz, willst denn du wirklich sterben mit dieser Last? Und es ist postwendend zurückgekommen, dann sagt er, nein, das will ich nicht. Und zwei Tage später schreibt er wieder und sagt, das hat mich geschockt. Die Frage, willst du sterben mit dieser Last? Und es hat mir eine schlaflose Nacht gemacht. Und Schlussendlich bin ich zu Gott gegangen und habe ihn gebeten um Vergebung. Und Vergebung zugesprochen. Und es ist das Wunder passiert, dass es wirklich gegriffen hat. Es war wie ein Reif. Er hat gesagt, ich war wie ein Vogel, der wieder fliegen konnte. Und wenige Tage später steht er vor der Gemeinde an und bekennt das vor der Gemeinde, weil es ihn so bewegt hat. Und es hat auch wieder etwas ausgelöst in der Gemeinde. Marlies Bühler, Wycliffe-Missionarin, erzählt, wie sie ein passendes Wort gesucht hat für Vergebung in der Carabora-Sprache in Burkina Faso. Eines Tages ist ein Caraboro-Christ mit einer neuen Formulierung dahergekommen. Er hat gesagt, könnte es bedeuten, die Schuld vom Bösen wegnehmen für immer? Dann haben sie es getestet bei den Christen. Und dann sagen die, bedeutet Vergebung da? Da ist aber schwer. Und jetzt heisst es im Unser Vater von den Caraboro-Christen, vergib uns unseren Schuldigen, heisst denjenigen, die uns Böses taten, nehmen wir ihre Schuld des Bösen weg für immer. Vergebung. Einzigartig. Vergebung, die Gott schenkt, ist absolut einzigartig, auch in der Welt der Religionen, und schenkt uns eine tiefe Gewissheit der Erlösung. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht viel bei Interdiscount oder beim Fust, aber ab und zu in den vergangenen Jahren, wenn ich dort war. Und wisst ihr was? Was es gibt, schon seit einigen Jahren, es gibt eine Garantieverlängerung. Und ein ganz guter Freund, ehemaliger Leiter von Paladina in Tessin, der Mario, der hat beim Fusch geschafft voran. Und er hat die Garantieverlängerung gesehen, die er jedem Kunden anbieten musste. Und dann hat er gedacht, das ist eigentlich nicht wirklich. Es gibt noch viel bessere Garantieverlängerung. Hat er einen Tag geschrieben? Garantieverlängerung, die bis in den Himmel reicht. Und jedem Kunden, der eine Garantieverlängerung gemacht hat, hat er das auch noch mitgegeben. Und jedem, der gesagt hat, die braucht er nicht, hat er es auch mitgegeben. Der Chef hat immer wieder hin und her überlegt, ob er den Mario weitermachen soll, aber er hat einfach zu viel verkauft. Darum hat er nichts gesagt. Hundertprozentige Garantieverlängerung, die bis in den Himmel reicht. Das ist die einzige Lebensversicherung, die den Namen verdient. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Ihr kennt alle den Anfang vom Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Kennt ihr auch den Schluss? Und ich werde bleiben im Haus des Herrn für einige Jahre. Lasst uns doch jetzt das Gebet miteinander sprechen, wenn ihr es noch nicht auswendig könnt. Ihr könnt damit garantieren, dass ich euch werde fragen, wenn ich euch werde sehen, könnt ihr ein auswendiges Psalm 23. Und dann ist die Chance, dass ihr es noch lernt. Nicht nur Psalm 23, aber fangt dort an, wenn ihr noch nicht viel könnt. Also, miteinander das Gebet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen.